The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 13. Februar. Eine der undankbareren Tätigkeiten im feudalen Mittelalter war die des Prügelknaben. Jeder heranwachsende Prinz bekam nämlich vom Königshaus einen Prügelknaben zur Seite gestellt. Dieser war kein Adliger, sondern, wie man damals sagte, ein rangniedrigerer Junge. Der wuchs mit dem Prinzen auf und entwickelte zu ihm auch eine persönliche Beziehung. Und er steckte für den Prinzen Prügel ein, falls der royale Sprössling sich bei Hofe daneben benommen hatte. Dahinter steckte ein psychologisches Kalkül. Der Prinz sollte bestraft werden, aber nicht körperlich gezüchtigt werden. Dass sein Freund, der Prügelknabe, dann für ihn bei Fehltritten leiden musste, sollte den Königssohn disziplinieren. Hoffentlich jedenfalls. Empathie sollte auf diese Weise beim adligen Nachwuchs entwickelt werden. Naja, im politischen Geschäft hat er überlebt, der Prügelknabe. Nur das Mitgefühl, das wurde abgeschafft. Der Prügelknabe dieses Wahlkampfes heißt Christian Lindner und ist seines Zeichens FDP-Vorsitzender.
Sogar die Einigung auf den Haushalt hatte einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Dabei war es doch eher Olaf Scholz, der nicht geliefert hat. In nur 3 Jahren hat er seine Regierung vor die Wand gesetzt. Und er hat die SPD in der neuesten INSA-Umfrage auf desaströse 15,5% gedrückt. Das liegt weniger an der viel gescholtenen Sparsamkeit des ehemaligen Finanzministers als an der Selbstherrlichkeit von Scholz selbst. Der findet sich selber cool und will ein Respektkanzler sein. Friedrich Merz findet er doof und den schwarzen CDU-Kultursenator von Berlin hat er auf einer privaten Party als Hofnarr der Union bezeichnet. Sehr respektlos, mindestens mal das. Aber weil Scholz sich ja nicht selbst bestrafen kann und auch gar nicht will, schon die Fähigkeit zur Selbstkritik ist bei ihm nicht sonderlich ausgeprägt, muss also ein Prügelknabe ran, der Christian Lindner. Als die Ampel platzte, da gab Scholz ihm die Schuld.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land. Verantwortung, die über das eigene Parteiprogramm, die eigenen Wählerinnen und Wähler hinausgeht. Verantwortung für 84 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Auch Robert Habeck braucht einen Prügelknaben und am besten denselben, den er sich von Scholz geliehen hat. Die Wirtschaft stagniert, die Arbeitslosigkeit steigt und die wichtigste Konstante der Habeckschen Amtszeit waren die falschen Prognosen zum Wirtschaftswachstum. Bundesverfassungsgericht und die Schuldenbremse im Grundgesetz hinderten ihn am Schuldenmachen. Aber natürlich darf man auf das Verfassungsgericht auf gar keinen Fall einprügeln. Also, wen nimmt man sich stattdessen? Die FDP und ihren Parteichef.
Es gehört dann eben auch dazu, so meine ich, als Partei der demokratischen Mitte, dass man nicht nur verantwortungswillig, sondern auch verantwortungsfähig ist. Und das muss ich jetzt leider in der Härte sagen. Das hat die FDP eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Aufstellung, unter dieser Parteiführung nicht regierungsverantwortungsfähig ist.
Und so auch Friedrich der Große von der CDU haut auf Lindner drauf, beziehungsweise gleich auf die ganze Partei. Er will die 4% der Stimmen der FDP, die derzeit prognostiziert werden, für die Union holen. Im Kanzlerduell im Fernsehen waren er und Scholz einer Meinung. Und zwar nur in diesem einen Punkt in Sachen FDP.
Ein Bundestag ohne die FDP wäre, Herr Merz,
ärmer, aber durchaus lebensfähig.
Herr Scholz?
Ich kann es nicht besser formulieren.
Auch die bayerische Schwesterpartei CSU schont Lindner und die FDP nicht. Doro Beer, die CSU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, sagte im The Pioneer Interview:
Also jedes Wort von Markus Söder ist doch viel wichtiger als jeder Parteitagsbeschluss der FDP, das wissen Sie doch auch.
Der Löwe von Bayern, Markus Söder, will da nicht abseits stehen. Leihstimmen für die FDP hat er schon mal nicht zu verschenken.
Wir werden einen überragenden Beitrag bringen, damit sich in Deutschland wieder was verändert, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen lasst uns da nichts verschenken. Keine Leihstimmen an die FDP, keine Mitleidsstimmen an die Freien Wähler. Lasst uns auch klar machen, wir brauchen die Erststimme, aber auch die Zweitstimme. Nur die CSU spricht für Bayern. Nur die CSU kann in Deutschland für Bayern was ändern. Das ist die Botschaft des heutigen Tages.
Fazit: So erleben denn der FDP-Vorsitzende und seine Partei eine dunkle Zeit. Alle wollen in Deutschland die Demokratie retten, aber keiner den Liberalismus. Auch wenn die Demokratie doch ohne ihn gar nicht lebensfähig ist. Aber irgendeiner muss ja schuld sein an unser aller Leiden, an der Gegenwart. Der nahe Verwandte des Prügelknaben ist und bleibt der Sündenbock. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Schönborn ist Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung beim WDR und der berühmteste Wahlerklärer der Nation. Seine Einschätzung des Wahlkampfes jetzt gleich.
Ich habe das Gefühl, dass die Sorgen so ernsthaft und so groß sind, dass ich mit einer starken Wahlbeteiligung rechne, trotz dieser Ratlosigkeit.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York schaut auf die amerikanischen Inflationsdaten. Und wir gratulieren einem Pop-Genie zum Geburtstag und schauen noch außerdem auf die grüne Revolution des roten Ferrari.
Für CDU und SPD, die bislang miteinander regiert haben, wäre das knapp
Grüne 10%, das wäre immerhin das stärkste Grünen-Ergebnis in der Geschichte der ostdeutschen Länder.
Schauen wir noch auf die Wahlbeteiligung, bevor wir das Ergebnis nochmal politisch zusammenfassen.
Auch hier eine große Regierungspartei, die im Moment in ihren Kompetenzen doch schwächer bewertet wird.
Der Rest obliegt der Spannung dieses Wahlabends.
Der Wahltag ist immer auch der große Tag von Jörg Schönenborn. In der ARD erklärt er mit seinen Charts das Votum der Wähler. So wird es auch am 23. Februar sein. Schönborn ist seit vielen Jahren der Wahlmoderator der ARD und seit 2019 der Programmdirektor des WDR. Er befehligt und beaufsichtigt mit dem ARD-Deutschland-Trend, der von Infratest DIMAP erhoben wird, ein mächtiges und über die Jahre sehr zuverlässiges Instrument für die Beobachtung eines Wahlkampfes. Mal hören, was dieser Mann uns über die Stimmung im Lande und den mutmaßlichen Wahlausgang zu sagen hat. Früher gab es Wahrsager, heute gibt es Jörg Schönborn. Ein Wahrsager mit Fakten. Einen schönen guten Morgen, Jörg Schönborn.
Guten Morgen nach Berlin.
Der Bundeskanzler hat sich und seiner Partei eine Aufholjagd versprochen. Gibt es Anzeichen dafür?
Ich kann sie nicht sehen. Also er bläst zur Jagd, aber bei den Wählerinnen und Wählern, die wir befragen, kommt das noch nicht als ein Neustart, als ein Neuanfang an. Aber klar, sie kennen ihn auch lange, haben ein Bild von ihm und ein solches Bild zu ändern ist nicht leicht.
Nun versucht er ja, aggressivere Töne anzuschlagen, beginnend bei der Entlassung des Finanzministers, jetzt gegenüber Friedrich Merz im Bundestag, die Demokratie in Gefahr. Merz doof, alle möglichen Worte aus dem Vokabular, auch von Penälern fallen. Hilft das?
Es trägt dazu bei, dass die Debatte polarisiert. Das spüren wir ja alle, das sehen wir auf der Straße, das spiegelt sich auch in vielen Sendungen im Fernsehen. Es hilft ihm nicht und ich glaube, das hat mit der Grundstimmung zu tun. Es gibt eine Verärgerung, ja manchmal Empörung, dass die drei, die die Ampel geführt haben und sie auch vor die Wand gefahren haben, jetzt als Spitzenkandidaten bei drei Parteien wieder antreten. Das ist für alle eine schwierige Ausgangslage.
Das kann man auch verstehen, in der Tat. Aber wie verhält es sich mit den inhaltlichen Vorwürfen gegen Scholz? Was würden Sie sagen? Auch vor dem Ende der Koalition lief es ja nicht gut für ihn. Was genau halten die Bürger, insbesondere diejenigen, die ihn beim letzten Mal unterstützt haben, was halten die ihm vor?
Sie halten ihm vor, dass er für die ganz großen Probleme keine Lösungen anbieten kann. Dabei sind die Wählerinnen und Wähler durchaus nachsichtig. Also, dass ein Kanzler den Krieg nicht beenden kann, wissen sie. Dass man Migrationsströme nicht von heute auf morgen beenden kann, wissen sie. Aber was die Wirtschaftslage angeht, sehen wir wirklich Ausschläge. Das ist ein Thema, das bedrückt, auch wenn es über die Inflation hinaus bei vielen Menschen selbst noch nicht angekommen ist. Und da erwarten sie Lösungen und da schafft es offenbar die SPD nicht, ein überzeugendes Angebot zu machen.
Bei den Demoskopen gibt es Unklarheit darüber, was eigentlich das Top-Thema dieses Wahlkampfes ist. Die einen sagen, die Migration ist Nummer eins. Andere sagen, es ist die wirtschaftliche Situation, also auch die Betroffenheit von Menschen, vielleicht auch die Angst um den Arbeitsplatz. Was sagen Ihre demoskopischen Befunde über das, was Menschen wirklich an Nummer eins bewegt?
Ja, ich schaue mir das ganz genau an. Es kommt ja immer auf die Fragestellung an, mit der man auf die Menschen zugeht. Und wenn man die Frage stellt, was ist das Thema, was Sie im Moment am meisten bewegt, was Ihnen am meisten Sorgen macht, dann ist das in allen Befragungen, die ich kenne, mindestens in den letzten Wochen das Thema Migration. Wenn man anders fragt, wenn man fragt, was ist für Ihre Wahlentscheidung das Wichtigste, dann ist es nicht unbedingt so. Dann kommt das Thema Wirtschaft auch stärker. Und das hat nach meiner Deutung damit zu tun, dass die Menschen eben wissen, auf Migration gibt es keine leichten Antworten und es ist leichter, ein überzeugendes Angebot in der Wirtschaftspolitik zu machen.
Nun hat Friedrich Merz ja versucht, nach dem blutigen Attentat, den zwei Toten von Aschaffenburg, das Thema Migration auch aktiv zu spielen, ist ausgebrochen aus der bisherigen Routine und hat gesagt, egal ob rechts oder links, ich will, dass das jetzt anders wird und hat die AfD-Zustimmung in Kauf genommen. Richtig oder falsch aus demoskopischer Sicht, was sagt das Volk?
In der Sache hat er etwas formuliert, was eine deutliche Mehrheit denkt. Er hat Entschlossenheit gezeigt. Das ist etwas, was Menschen ebenfalls erwarten. Sie wollen mehr Führung, mehr Klarheit an der politischen Spitze. Aber gleichzeitig ist er natürlich auch ein bisschen gestolpert auf seinem Kurs. Also, dass er die AfD dann geduldet hat beim Antrag. Ja, da schütteln schon einige den Kopf. In seiner eigenen Partei waren nicht alle dabei. Also, das ist ja nicht so ganz blendend gelaufen für ihn. Und deshalb wird er insgesamt sicherlich davon profitieren können, aber nicht so deutlich, wie es bei diesem Thema eigentlich auch hätte sein können.
Nun sehen wir ja in Österreich, dass das Wahlversprechen niemals mit den Rechtspopulisten dann auch im Zuge natürlich objektiver Wahlergebnisse nicht mehr gilt. Was würden Sie denken, was würde in Deutschland passieren, wenn nach der Wahl, ob 4 Wochen danach oder vielleicht auch 2 Jahre danach, die CDU sich eines anderen besinnt und mit der AfD gemeinsame Sache macht?
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer mit diesem Vergleich. Wir haben in Österreich mit der FPÖ eine Partei, die es immer gab. Wir haben in Österreich keine systematische Beobachtung und Einstufung als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Ich glaube, das ist einfach eine andere Situation. Und als Journalist habe ich zunächst mal keine anderen Indizien als der CDU-CSU zu glauben, wenn sie auf diesen Kurs geht. Und ich sehe, dass nicht alle Menschen überzeugt sind. In der Demoskopie sind Zweifel erkennbar, aber das ist dann wirklich sehr spekulativ.
Also Sie glauben nicht, dass es eine Sehnsucht in der CDU- und CSU-Wählerschaft gibt, rechts der Mitte das Zelt aufzuschlagen, egal was man versprochen hat?
Nein, also diejenigen, die sich einen Wortbruch von Friedrich Merz vorstellen können oder gar wünschen, sind sehr häufig die, die AfD wählen. Denn die wollen ja, dass ihre Stimme auch wirksam ist. Da ist der Wunsch gewachsen, dass diese Partei auch in politische Konstellationen geht. Aber in der Wählerschaft der Union ist nach allem, was wir messen, die Ablehnung für ein solches Bündnis eindeutig und die Akzeptanz absolut nicht vorhanden.
Würden Sie denn denken, diese Wähler, die der AfD zu dieser Verdopplung gemessen von der letzten Bundestagswahl 2021 verholfen haben, sind die rückholbar? Wie viele davon sind rückholbar?
Das Interessante ist, dass wir übrigens auch in ganz aktuellen, noch nicht veröffentlichten Zahlen ja keinen Anstieg rechtsextremer Gesinnung haben. Wir haben so einen Prozentsatz von etwa 20%, der mal etwas größer, mal etwas niedriger ist seit Jahren, der als rechts geprägt oder rechtsextrem gelten kann. Und von dem Anteil gewinnt die AfD in den letzten Jahren zunehmend. Also das ist schon, ich sag mal grob gesagt, die Hälfte, die schon politisch sehr deutlich eingestellt ist. Und die andere Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ja, das sind die Enttäuschten, die Zweifler, die Wütenden. Die warten nicht unbedingt drauf, dass sie wieder zur SPD oder zur CDU gehen können. Die könnten sich auch vorstellen, wieder gar nicht zu wählen, wie sie es häufig früher getan haben. Aber grob gesagt würde ich sagen, so eine Hälfte, die kann man adressieren, wenn man politischer Wettbewerber ist.
Das heißt, überall die Unentschlossenen seien noch so viele wie noch nie. Wie groß ist dieses Lager und welche Bedeutung haben diese Unentschlossenen? Sind das Nichtwähler dann in wenigen Tagen oder machen die noch irgendwas Verrücktes?
Ja, also ich bezeichne die Unentschlossenen dieses Jahr als die Ratlosen, weil es ja so gar keine relevanten Bewegungen in den Umfragen gibt, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und ratlos deshalb, ja, woran soll ich mich orientieren als Wähler? Wenn ich Personen wählen will, dann braucht es die strahlende Führungspersönlichkeit. Gibt es überhaupt nicht. Alle werden mehrheitlich negativ bewertet. Über das Inhaltliche haben wir gesprochen. Wenn ich danach wählen soll, habe ich viele, ja, fast unlösbare Probleme. Das weiß ich auch als Wähler. Und insofern, ja, kann es sein, dass da nochmal ein Push in irgendeine Richtung ist. Aber erkennbar ist das im Moment nicht. Ich glaube, die Ratlosen werden sich am Ende einigermaßen gleichmäßig verteilen.
Das heißt, das, was wir heute in den Befragungen sehen, ist schon dicht am Ergebnis?
Genau nicht. Ich kann keine Tendenz erkennen. Die kann es geben, aber mindestens gibt es keine Spuren dafür.
Und wird denn diese Vorhersehbarkeit des Ganzen nochmal dazu führen, dass es, ich sag mal, apathische Reaktionen am Wahlsonntag gibt, der Gestalt, dass Leute zu Hause bleiben, verstärkt?
Ich habe das Gefühl, dass die Sorgen so ernsthaft und so groß sind, dass ich mit einer starken Wahlbeteiligung rechne, trotz dieser Ratlosigkeit, weil es einfach ein großes Interesse an Politik gibt, ein Bedürfnis, sich damit auseinanderzusetzen, eine Ernsthaftigkeit, was die Wahlabsicht angeht. Deshalb würde ich mich wundern, wenn die Wahlbeteiligung etwa hinter der Europawahl zurückfiele.
Na, dann hoffen wir das Beste. Hohe Wahlbeteiligung ist in jedem Fall gut für die Demokratie. Vielen Dank, Herr Schönborn, für den Blick hinter die Zahlen.
Sehr gerne.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da hat der Kanzler sich etwas geleistet. Auf einer Party, die als privat deklariert war, hat der Kanzler Olaf Scholz den schwarzen Kultursenator von Berlin, seines Zeichens CDU, Joe Ciallo, der Name als Zitat Hofnarr seiner Partei bezeichnet. Das berichtet der Chefredakteur des Focus Magazins, der bei dieser Party auch dabei war, Überschrift des Artikels: Scholz leistet sich rassistischen Aussetzer, jetzt äußert sich der Kanzler. Zitat Ende. Das ging gestern durch die Presse. Ganz schlechte Schlagzeile kurz vor einer Wahl. Am Abend äußerte sich dann Olaf Scholz bei Markus Feldenkirchen vom Spiegel.
Wir haben uns unterhalten über die AfD und über das Thema, das wir gerade besprochen
also
haben.
Also bei einem Empfang, mit wem haben Sie sich da unterhalten? Nur, dass man
mit mehreren Situation Personen, die da drumherum standen und über, auch an verschiedenen Stellen immer wieder. Und ein großes Thema ist das gewesen, dass wir gerade hier miteinander diskutieren.
Genau, was macht
nämlich die Frage, wird das mit der AfD passieren? Und dann gibt es ja immer wieder sehr viele Personen, die durchaus als liberale Gesichter in der CDU bekannt sind und die dann sagen, das kann doch nicht sein und da kann man sich schon drauf verlassen. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht so sehe und dass ich glaube, dass sie alle herhalten für dann eine falsche Politik. Und was ich aber niemals getan habe, ist irgendwie das in Zusammenhang mit der Hautfarbe von Herrn Ciallo zu bringen, den ich übrigens durchaus schätze, weshalb ich ja auch über viele der Politiker in der CDU durchaus irritiert bin, dass sie nicht das Wort gemacht haben und laut gesagt haben, so geht das nicht.
Also Hofnarr haben Sie trotzdem in diesem Kontext, den Sie gerade beschrieben haben, gesagt.
Klar, das habe ich gesagt und das habe ich auch schon öfter und auch zu anderen gesagt. Und deshalb ist es so, dass dieser Zusammenhang, der da hergestellt wird, an den Haaren herbeigezogen ist, mich persönlich wirklich schwer betroffen macht. Ich will gerne sagen, dass es mich sehr berührt, wenn Herr Ciallo, den ich ja wie gesagt schätze, das für sich so empfunden hat, dass es auf ihn und in diesem Zusammenhang bezogen sei. Nur gesagt habe ich das, was da gemeldet worden ist, so eben nicht. Und zwar schon deshalb nicht, weil ich das noch nie in meinem Leben getan habe.
Haben Sie sich jetzt mal direkt bei ihm gemeldet, Herrn Cialo?
Nachdem ich das heute gehört habe, Kontakt zu ihm aufzunehmen gesucht. Und ich glaube, den kriegen wir auch noch hin. Also,
und würden Sie sich dann für das Hofnarr entschuldigen?
Ich kann wiederholt sagen, dass ich es nicht richtig finde, wenn jetzt behauptet wird, das hätte etwas zu tun mit der Hautfarbe von Herrn Cialo. Ja. Und das würde ich gerne ihm gegenüber klarstellen, dass das nicht der Fall ist.
Das tut zum Beispiel der Fokus, der schreibt, Sie hätten Cialo angefahren. Er, der Schwarze, sei nicht mehr als ein Feigenblatt für die CDU.
Deshalb habe ich jetzt, was ich fast noch nie getan habe oder eigentlich noch gar nicht, einen Rechtsanwalt beauftragt, genau das anzugreifen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es an der deutschen Börse Pläne für einen neuen DAX. Grund ist die deutsche Softwareunternehmung SAP, denn die läuft und läuft und läuft. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ist zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was soll das für ein neuer DAX werden? Und ist der dann automatisch eine gefährliche Konkurrenz für den bisherigen DAX, weil die Investoren ihr Geld abziehen?
Also erstmal zur Frage, was der neue DAX eigentlich genau sein soll. Und zwar plant die Deutsche Börse einen neuen DAX-Index ohne Kappungsgrenze. Und zwar genau deswegen, was du schon gesagt hast, um der wachsenden Marktkapitalisierung von SAP gerecht zu werden. Der aktuelle DAX hat nämlich eine Regel, dass keine einzelne Aktie mehr als 15% des Indexes ausmachen darf. Da die SAP-Aktie diese Grenze aber regelmäßig überschreitet, wird ihr Gewicht im aktuellen DAX jetzt eingefroren und es gibt einen neuen DAX, der parallel zum bestehenden DAX laufen wird. Da haben die Anleger dann die Möglichkeit, stärker von der Wertentwicklung größerer Unternehmen wie SAP zu profitieren. Und jetzt die Frage, ist der neue DAX jetzt eine Konkurrenz für den alten und wird da jetzt wohl viel Kapital abgezogen? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Der neue DAX bietet den Anlegern viel eher eine Wahlmöglichkeit. Die können jetzt entweder weiterhin im traditionellen Rahmen investieren oder sich auf das stärkere Wachstum einzelner Unternehmen konzentrieren. Im neuen DAX wird es also vermutlich mehr Volatilität geben, weil die Schwankungen stärker von Einzelwerten abhängen. Und der alte DAX ist somit stabiler, sprich Verluste und Gewinne fallen nicht ganz so stark aus.
Und dann, Anne, lass uns noch einen Blick in die USA werfen. Da gibt es ja neue Inflationsdaten, wichtig für die Zinspolitik. Wie sehen die aus?
Ja, schlechter als gedacht. Die Inflation ist im Januar wieder stärker angestiegen und zwar auf jetzt 3% nach 2,9% im Dezember. Den tiefsten Stand seit der Corona-Inflationsexplosion hatte die Inflation letztes Jahr im September mit 2,4%. Seither ist sie aber wieder kontinuierlich gestiegen, was natürlich auch mit den Zinssenkungen zusammenhängt. Die Kerninflation, also ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise, liegt bei 3,3%. Auch das ist höher als gedacht. Grund dafür sind wieder steigende Wohnkosten, die im Januar um 0,4% stiegen. Die machen ja ein Drittel der Inflationsberechnung aus. Insgesamt sind auch die Lebensmittelkosten stark gestiegen, wegen dem starken Preisanstieg bei Eiern, wegen der Vogelgrippe. Die Anleger reagierten mit einem Minus bei den großen Indizes und erwarten jetzt auch keine weiteren Zinssenkungen mehr vor September.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ein archaischer Autobauer, der lange Zeit an seiner Tradition festhielt, nun doch die Zukunft umarmt. Wir sprechen von dem italienischen Luxushersteller Ferrari, der im Oktober dieses Jahres nämlich seinen ersten vollelektrischen Supersportwagen vorstellen will. Klingt nach einem kleinen Stilbruch. Ferrari steht ja seit jeher für rührende Motoren und pure PS-Macht. Naja, anscheinend wagt man jetzt doch den Sprung oder besser gesagt das lautlose Gleiten in eine neue Ära. Das neue Modell wird wahrscheinlich doch etwas leiser klingen. Also kein röhrender Auspuff mehr, bei dem sich alle Köpfe drehen, aber dafür ist die Performance besser, in unter 3 Sekunden auf Tempo 100. Der Einstiegspreis liegt schon bei schlappen 500.000 Euro. Wer sich noch ein kleines Pferdchen, das ikonische Cavallino Rampante, ins Leder sticken lassen möchte oder das Carbon in einer Spezialmaserung haben will, der landet schnell bei einer Summe, für die andere ein Mehrfamilienhaus kaufen. Aber Ferrari rettet auch in der neuen ökologischen Zeit eines auf jeden Fall, den hohen Preis.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die meisten Leute zuerst an Phil Collins denken, wenn von Genesis die Rede ist. Dabei hatte die Band einen anderen Sänger, nämlich Peter Gabriel. Als Gabriel 17 Jahre alt war, gründete er Genesis mit Phil Collins und den anderen Bandmitgliedern als Schulband. In wenigen Jahren etablierte sich das Ganze als progressive Rocksensation und schaffte es zu Weltruhm. Eine treibende Kraft war Peter Gabriel, der nicht nur sang und Oboe, Keyboard, Querflöte spielte, sondern dessen Charisma auf der Bühne die Fans begeisterte. Mit seinen wilden Kostümen, seinem exzentrischen Auftreten war er das Zentrum der Live-Shows. Bis 1975. Da stieg Gabriel plötzlich aus. Der Mann hatte eine Sinnkrise, er wollte andere Musik machen. Zwei Jahre später verarbeitete er diese Zeit in einem Song, der zum Kulthit wurde, Salisbury Hill. Heute wird dieser außergewöhnliche Mann 75 Jahre alt. Gratulation gibt es bestimmt auch von Phil Collins, der damals nämlich eher unscheinbare, wenn auch schon musikalisch grandiose Schlagzeuger von Genesis, war dann eingesprungen, als Gabriel die Band verlassen hatte. Phil Collins wurde der Zwischendurchsänger, der Interimssänger und der Interimsfrontmann der Band. Und das machte er so gut, dass er zur dauerhaften Stimme und zum Gesicht von Genesis wurde. Die Musik der Band wurde jetzt poppiger, geschmeidiger und vor allem noch erfolgreicher als vorher. Und deshalb gratulieren wir heute Morgen dem genialen Peter Gabriel zum Geburtstag und nicht minder herzlich gratulieren wir Phil Collins, der Glück hatte, dass er A. Peter Gabriel kennenlernte und B. ihn beerben durfte. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
You know I love you, but I just...